DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Krisenabwehr, wie der EU-Solidaritätsfonds vor dem No-Deal-Brexit schützen soll, Prozessauftakt, worum es beim ersten Cum-Ex-Verfahren in Bonn geht und Chancen und Risiken, wie Afrika attraktiver für Investoren werden soll. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier in unserem Wirtschaftspodcast. Während sich in London die Ereignisse überschlagen und der Widerstand gegen den No-Deal-Kurs von Premierminister Boris Johnson wächst, bereitet sich Brüssel darauf vor, wie man ganz konkret die negativen Folgen eines ungeregelten EU-Austritts der Briten abfedern kann. Etwa mit Hilfe des EU-Solidaritätsfonds, der eigentlich für Naturkatastrophen gedacht ist. Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
Waldbrände, Erdbeben, Stürme oder Dürren. Der Solidaritätsfonds der Europäischen Union soll eigentlich bei Naturkatastrophen helfen. Der gemeinsame Geldtopf wurde 2002 gegründet. Damals waren weite Teile Mitteleuropas überschwemmt. Seitdem sind 24 Länder mit insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro unterstützt worden. 1 Milliarde davon ist nach Deutschland gegangen, unter anderem nach dem verheerenden Orkan Kyrill im Jahr 2007 oder den schweren Hochwassern 2013. Ganz offensichtlich stuft die EU-Kommission jetzt auch einen Chaos-Brexit als eine Art Naturkatastrophe ein. Damit können Beschäftigte, Betriebe und besonders betroffene Regionen im schlimmsten Fall mit Hilfen rechnen. In Irland zum Beispiel stehen bei einem ungeregelten Ausstieg Großbritanniens laut einer Studie der Universität Löwen 50.000 Jobs auf dem Spiel, in den Niederlanden 73.000 und in Belgien mehr als 40.000. In Deutschland sind fast 300.000 Arbeitsplätze bedroht. Um die möglichen Folgen eines Chaos-Brexits abfedern zu können, stellt der Solidaritätsfonds rund 600 Millionen Euro bereit. Außerdem will die Kommission im Notfall einen zweiten Geldtopf anzapfen. Der Fonds für die Anpassung an die Globalisierung soll Arbeitnehmern bei der Suche nach einem neuen Job helfen, wenn ihr Unternehmen dicht macht oder sich aus der EU zurückzieht. Pro Jahr stehen dafür etwa 150 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten und das Europaparlament müssen die Vorschläge noch absegnen. Ganz neu sind die Ideen übrigens nicht. Schon im April hatte die EU-Kommission größere Finanzhilfen in Aussicht gestellt. Für bestimmte Wirtschaftsbereiche wie die Fischerei oder die Landwirtschaft sind weitere Gelder vorgesehen. Wir wollen auf alles vorbereitet sein, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. Und zwar nach dem Motto, better safe than sorry. Soll heißen, wir gehen mal lieber auf Nummer sicher. Oder Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Es geht um den vielleicht größten Steuerraub der europäischen Geschichte. Heute hat in Bonn der erste Prozess um sogenannte Cum-Ex-Steuerdeals begonnen. Den Angeklagten, zwei britischen Aktienhändlern, wird die Beteiligung an umstrittenen Dividendengeschäften zulasten der Staatskasse vorgeworfen. Die Bonner Staatsanwaltschaft geht von über 30 Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung aus, mit einem Schaden von mehr als 440 Millionen Euro. Aus Bonn, Jochen Hilgers.
Gut 2,5 Stunden dauerte alleine die Verlesung der Anklageschrift. Jeder einzelne Punkt wurde minutiös dargelegt. Die beiden Angeklagten folgten konzentriert den Simultanübersetzungen ihrer Dolmetscher. Dann gab die Strafverteidigerin eines der Angeklagten eine Stellungnahme ab. Helen Schilling äußerte sich anschließend auch vor der zahlreich versammelten Presse. Nachfragen waren nicht erlaubt.
Unser Mandant wird, das haben wir auch gerade dem Gericht mitgeteilt, auch in der Hauptverhandlung umfassend Angaben zur Sache machen. Er wird damit den Weg fortsetzen, den er bereits in zahlreichen Vernehmungen vor der Staatsanwaltschaft Köln eingeschlagen hat. Damit wird er einen weiteren wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die rechtliche Bewertung im Anschluss auf Grundlage eines Sachverhalts erfolgen kann, der aus seiner Sicht zutreffend ist.
Für das Gericht ist das eine gute Nachricht. Viel hängt von dem Aussageverhalten der beiden Angeklagten ab. Sie hatten sich der Staatsanwaltschaft bereits als Kronzeugen bereitgestellt. Diese Linie scheinen sie beibehalten zu wollen. Beide Angeklagte müssen zu jedem Termin aus London anreisen. Sie haben offenbar an einem schnellen Verfahrensverlauf großes Interesse. Die entscheidende Frage, die in Bonn geklärt werden soll, lautet: Haben Sie betrogen oder haben Sie eine Steuerlücke genutzt? Daran entscheidet sich, ob die Cum-Ex-Geschäfte überhaupt strafbar waren, sagt Gerichtssprecher Tobias Gülich.
Es ist so, dass es ja durch mögliche Gesetzeslücken oder Anwendungslücken möglich war, sich wohl Kapitalertragssteuer erstatten zu lassen, auch wenn man sie gar nicht entrichtet hat, oder mehrfach erstatten zu lassen, wenn man sie nur einmal entrichtet hat. Und da ist natürlich die Frage, wenn das möglich ist, ist es auch erlaubt oder nicht?
Unter den Beobachtern befand sich heute auch der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter Borjans, damals berüchtigter Käufer von Steuer-CDs. Für ihn ist die Frage Betrug oder Ausnutzen einer Steuerlücke leicht zu beantworten.
Ich glaube, und das ist mittlerweile ja auch ein Stück gerichtlich schon bestätigt worden, dass jemand, der sich mehrfach etwas aus der Kasse der Allgemeinheit herausgreift, was er nur einmal eingezahlt hat, nicht darauf pochen kann, dass das rechtens ist. Ich kann auch nicht, wenn ich an einem Auto vorbeigehe und es ist nicht abgeschlossen, die Tür aufmachen und es ausräumen. Also man muss auch irgendwo, glaube ich, ein Verständnis dafür haben, was zulässig ist und was nicht, selbst wenn möglicherweise nicht alle Sicherheitsmaßnahmen optimal waren.
Während der Cum-Ex-Prozess in Bonn begonnen hat, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln munter weiter. Es soll Dutzende weitere Verdächtige geben und zahlreiche Banken, die daran prächtig mitverdient haben sollen. In Bonn werden die meisten Fälle verhandelt, weil hier das mutmaßlich betrogene Bundeszentralamt für Steuern seinen Sitz hat.
Das Weltwirtschaftsforum in Davos kennen viele. Sehr viel weniger bekannt ist aber das Weltwirtschaftsforum Afrika, das heute in Kapstadt begonnen hat. Hier in Südafrika wird es unter anderem um inklusives Wirtschaftswachstum gehen oder um die Frage, ob Daten für Afrika der Rohstoff der Zukunft sein können. Generell stellt sich aber auch die Frage, welche Staaten auf dem Kontinent sind wirtschaftspolitisch auf einem guten Weg und lohnen sich für Investoren. Das westafrikanische Ghana bekommt immer wieder Bestnoten von internationalen Institutionen. Ob zu Recht, darüber berichtet Jens Borchers.
Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo ist ein bekannter Mann in Afrika, seit er diese Parole ausgegeben hat.
Since I became president, I've been advocating for a Ghana beyond aid.
Seit ich Präsident bin, werbe ich für die Idee eines Ghana jenseits ausländischer Hilfe. Nana Akufo-Addo regiert jetzt seit gut 2,5 Jahren in Ghana. An der Universität in der Hauptstadt Accra verfolgt Wirtschaftsprofessor Eric Osei Asibe, was der Präsident tut, um ein eigenständiges, selbstbewusstes Ghana zu schaffen. Osei Asibe sagt, zwei ganz wesentliche Dinge habe der Staatschef schon mal richtig gemacht. Erstens habe er den maroden Bankensektor Ghanas säubern lassen. Warum ist das so wichtig? Das war eine Lektion für alle großen Firmen, für alle Startups, darüber nachzudenken, wie sie ihr Unternehmen führen, dass sie sich an gute Unternehmensführung und an die Regeln halten. Zweitens habe der Präsident für Haushaltsdisziplin gesorgt, sagt Wirtschaftsprofessor Osei Asibe. Das Budgetdefizit ging auf 3,6% runter. Die Inflationsrate verließ endlich den zweistelligen Bereich. Fast alle Ziele eines Stabilisierungsprogramms des Internationalen Währungsfonds, das die Vorgängerregierung hinterlassen hatte, wurden erreicht. Der Präsident versucht, Ghana einen Modernisierungsschub zu verschaffen. Beispiel: Forschung für künstliche Intelligenz.
So this morning we introduced Google AI Accra Research Center.
Heute Morgen haben wir das Google-Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Accra eröffnet. Das kündigte der frischgebackene Direktor dieser Forschungseinheit im vergangenen November an. Dass ein Digitalgigant wie Google so etwas in Ghana macht, das galt als wichtiges Signal. Dafür nämlich, dass die wirtschaftlichen Grunddaten des Landes stimmen, dass es für ausländische Investoren interessant ist. Gut so, sagt Wirtschaftsprofessor Osei Asibe, aber in dem Maße, in dem wir das Land für große ausländische Unternehmen attraktiv machen, sollten wir auch auf unsere eigenen Bereiche schauen. Wir sollten eine aktive Industriepolitik machen, um unsere eigene Automobilindustrie zu unterstützen. Bisher bleiben Investitionen in die heimische Industrie aber weit hinter den Erwartungen zurück. Und das heißt auch, dass in diesem Sektor nicht viele neue Arbeitsplätze entstehen. 60% der Bevölkerung Ghanas ist jünger als 35 Jahre und viele von ihnen finden keinen Job. Die Regierung hat viel Geld in die Bildung gesteckt. Kinder können jetzt kostenlos höhere Schulen besuchen. Sie versucht, die Landwirtschaft in Schwung zu bringen, ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig in Ghana, der aber keine besonders hohe Produktivität entwickelt hat. Das soll sich ändern, verspricht die Regierung. Im laufenden Jahr könnte Ghana ein Wirtschaftswachstum von mehr als 8% erreichen. Das klingt sehr gut, löst aber nicht unbedingt die strukturellen Probleme. Immer noch ist das Land vor allem auf Erdöl, Gold und Kakaoexporte angewiesen. Ausländische Investoren gehen gerne in den Rohstoffsektor, weil da die höchsten Gewinne winken. Aber wer außer dem Staat investiert in die Modernisierung der Landwirtschaft oder in eine heimische Industrie. Wirtschaftsprofessor Osei Asibei sagt, da steht noch viel Arbeit an. Ebenso wie bei der Energieversorgung oder im Straßen- und Transportwesen. Ghanas Regierung hat aber nur wenig finanziellen Spielraum.
If you look at the 2018, the amount of money that was spent on infrastructure was just about 1.6% of GDP.
2018 sind gerade mal 1,6% des Bruttoinlandsproduktes für Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben worden, sagt Wirtschaftsexperte Osei Asibei. Allein 40% des Staatshaushaltes geht für die Gehälter des öffentlichen Dienstes drauf, 35% für die Bedienung der Auslandsschulden und weitere 24% sind fest eingeplante wiederkehrende Ausgaben. Für Investitionen bleibt da kaum Spielraum. Kommendes Jahr wird in Ghana gewählt. Mal sehen, ob Präsident Akufo-Addo der Versuchung widerstehen kann, im Wahljahr sehr viele, sehr teure Geschenke zu verteilen. Denn auch das würde zu Lasten der Kapazitäten für öffentliche Investitionen gehen.
Jens Borchers berichtete, für den deutschen Außenhandel spielt Afrika bisher keine wichtige Rolle. Aber das könnte sich ändern, denn im ersten Halbjahr 2019 ist der Handel mit dem Kontinent kräftig gestiegen. Und die deutsche Regierung will noch mehr Investoren nach Afrika locken. Josephine Schulz mit den Einzelheiten.
Auf nach Afrika, dort liegen die Zukunftsmärkte, sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller vor einigen Wochen. Sein Appell richtet sich an die deutsche Wirtschaft. Müller will, dass die Unternehmen stärker in Afrika aktiv werden. Und offenbar sind die gar nicht so abgeneigt. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres ist der Handel mit Afrika laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag um 12,7% gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr gestiegen.
Also wir sehen jedenfalls zunehmendes Interesse deutscher Unternehmen, sich in Afrika zu betätigen,
sagt Christoph Kannengießer. Er ist Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. In einigen afrikanischen Ländern ging es in den letzten Jahren wirtschaftlich steil bergauf. Wachstumsraten von um die 7% sind in Äthiopien, Ghana, Ruanda oder der Elfenbeinküste normal geworden. Bisher spielt Afrika im deutschen Außenhandel aber keine wichtige Rolle. Knapp 2% der deutschen Importe kamen im letzten Jahr aus Afrika. Umgekehrt gingen 1,7% der Exporte nach Afrika. Mit einem Handelsvolumen von rund 45 Milliarden Euro hat Deutschland 2018 mit dem gesamten afrikanischen Kontinent weniger Handel getrieben als mit Ungarn. Dazu kommt noch, der Handel mit Deutschland verteilt sich auf dem afrikanischen Kontinent ziemlich ungleich. Den Löwenanteil machen die Geschäfte mit Südafrika aus, den Rest teilen sich hauptsächlich die nordafrikanischen Länder und Nigeria. Kannengießer sieht darin auch einen Grund, warum die Handelszahlen mit Afrika relativ stark schwanken.
Wir beobachten eher schwache Wachstumsraten in den großen Volkswirtschaften, Nigeria, Südafrika. Im Maghreb-Bereich war es auch zeitweise schwierig. Und das hinterlässt dann natürlich auch Spuren, selbst dann, wenn in den übrigen Regionen die Handelszahlen sich sehr gut entwickeln.
Deutschland liefert in die afrikanischen Staaten vor allem Maschinen und Autos, Elektronik und chemische Produkte. Umgekehrt sind Erdöl und Erdgas die wichtigsten Importgüter, gefolgt von Agrarprodukten, Autoteilen und Metallen. Afrika ist also immer noch in erster Linie Rohstofflieferant. Die deutsche Bundesregierung will die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika stärken, nicht zuletzt, um die Menschen dort davon abzuhalten, in Europa ein besseres Leben zu suchen. So rief Bundeskanzlerin Angela Merkel 2017 das Afrika-Jahr aus und machte den Kontinent zum Schwerpunktthema der deutschen G20-Präsidentschaft. Aus dem Entwicklungsministerium kam im selben Jahr der Marshallplan für Afrika. Außerdem hat Merkel einen Fonds mit 1 Milliarde Euro versprochen zur Unterstützung von privatwirtschaftlichen Investitionen in Afrika. Denn bei den Direktinvestitionen hinkt Deutschland besonders hinterher. Nur 1% der deutschen Auslandsinvestitionen geht momentan nach Afrika. Mit den Fördermaßnahmen soll vor allem der deutsche Mittelstand gelockt werden. Kannengießer meint,
es gab für deutsche Mittelständler nicht zwingend in den letzten Jahren Anlass, sich in besonderer Weise auch mit den afrikanischen Märkten zu beschäftigen, die eben als Einzelmärkte jeweils relativ klein sind, die kompliziert sind, zu denen es keine so ganz traditionellen Beziehungen gibt, wie sie beispielsweise unsere Nachbarn aus Frankreich haben.
Dabei gäbe es viele Betätigungsfelder.
Wir werden punkten können mit unseren Kompetenzen im Bereich erneuerbarer Energien und beispielsweise mit Fertigungskapazitäten im Gebrauchsgüterbereich oder bei Automobilen, im ICT-Sektor, vor allem auch bei regierungsnahen Projekten mit der Sicherheitstechnologie.
Von der Politik fordert Kannengießer noch mehr finanzielle Absicherung von Exporten und Investitionen.
Die Chinesen sind ja teilweise doch sehr aggressiv, gerade auch bei der Finanzierungsunterstützung, bei Großprojekten und Ähnlichem. Und da müssen wir uns schon auch nach der Decke strecken.
Reinhard Palm, Leiter der Afrika-Abteilung bei der kirchlichen Hilfsorganisation Brot für die Welt, hat eine etwas andere Einschätzung der Förderpolitik. Zu viel Geld fließt seiner Meinung nach in die Taschen europäischer Großkonzerne.
Das ist dann Wirtschaftsförderung für deutsche Unternehmen. Das ist aber nicht die Stärkung der Wirtschaft in Afrika als Hauptziel. Da muss man einfach ehrlich sein.
Er findet, dass auch kleine afrikanische Betriebe, die für den afrikanischen Markt produzieren, Zugang zu den deutschen Fördermitteln haben sollten. Um solche regionalen Wirtschaftskreisläufe voranzubringen, wird in Afrika seit Jahren über eine panafrikanische Freihandelszone diskutiert. 54 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union haben mittlerweile ein Abkommen ratifiziert, das eine solche Freihandelszone auf den Weg bringen soll. Reinhard Palm aber befürchtet, dass die Europäische Union diese Entwicklungen torpediert, denn die setzt bisher auf Partnerschaftsabkommen mit einzelnen afrikanischen Ländern oder Ländergruppen. Die Abkommen heißen EPAs und verpflichten die afrikanischen Staaten, ihre Märkte zu 80% für europäische Waren zu öffnen. Im Gegenzug bekommen sie vollständige Zollfreiheit für die EU. Viele afrikanische Länder wehren sich aber gegen diese EPAs. Sie haben Sorge, dass die eigene Wirtschaft nicht mit den europäischen Importen konkurrieren kann, dass zum Beispiel durch die Einfuhr europäischer Billiglebensmittel ihre Landwirtschaft kollabiert. Bisher sind deshalb nur wenige EPAs in Kraft, unter anderem mit Namibia, Südafrika und den westafrikanischen Staaten Ghana und der Elfenbeinküste. Palm kritisiert:
Diese westafrikanischen Länder, die haben nun, obwohl sie eine Zollunion sind, zukünftig verschiedene Außenzölle. Und das weiß jeder, damit ist die Zollunion in Teilen außer Kraft gesetzt.
Er appelliert an die EU, umzudenken.
Die Zukunft wäre, sich auf diese gesamtafrikanische Freihandelszone einzustellen, das zu unterstützen und alles zu tun, damit die zum Leben kommt.
Chancen und Risiken für Investoren auf dem afrikanischen Kontinent, das war ein Bericht von Josephine Schulz. Und damit geht dieser Podcast zu Ende. Karin Hennecke in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.